Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Hallo liebe ZuhörerInnen, heute geht es um das Thema grüne Oasen in Fahrenwald. Mein Name ist Malte Lahmann und ich freue mich, dass ich Ihnen diese Folge zusammen mit Melanie Dehning präsentieren darf. Melanie, magst du dich kurz vorstellen und unseren ZuhörerInnen sagen, wo wir uns gerade befinden?
Ja, also ich bin Melanie und ich bin heute hier mit Malte und Anita im Fahrenwalder Park und wir wollen uns ein bisschen die Kräuter anschauen, also was hier so wächst und blüht. Blüht, weiß ich noch nicht. Also Anita wird uns da, glaube ich, einiges erzählen. Also es wird sehr spannend.
Ja, du hast es schon eben gesagt, wir sind hier nicht alleine, weil wir haben uns noch eine Expertin dazu geholt, die uns ein bisschen über Kräuter erzählen wird. Anita Zechel. Anita, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
Ja, ich bin Anita Zechel, 70 Jahre alt und habe über 40 Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und dabei auch immer die Wildpflanzen mit einbezogen. Von Kindheit an haben wir immer Wildpflanzen gesammelt, Pilze, Beeren, alles, was es so in der Natur gab. Also ich bin im Wald groß geworden. Und all das, was wir gesammelt haben, wurde dann auch in der Küche verwendet. Und somit bin ich mit den Wildpflanzen groß geworden und habe in meinen ganzen Jahren immer wieder neue Erfahrungen mit Wildpflanzen gemacht. Und habe jetzt in meinem Rentenalter halt nochmal mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Ich gebe hier regelmäßig über das Freizeitheim Kräuter- und Wildpflanzenführung. Durch Corona war das jetzt ein bisschen verlangsamt und jetzt geht's halt wieder los. Im Juli haben wir den nächsten Termin. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere dazu kommt.
Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und schauen, was wir so für Kräuter finden. Und du erzählst uns dann was dazu?
Genau, das machen wir. Es sind so viele Pflanzen da, der Park. Wir sind ja hier im Fahrenwalder Park. Ich empfehle natürlich nicht, dass ihr hier die unbedingt sammeln solltet. Jeder sollte für sich den Platz finden, wo er meint, hier kann ich die Kräuter zu mir nehmen. Es ist grundsätzlich erlaubt, dass man kleine Sträuße zum Selbstverbrauch auch im Park sammeln darf. Natürlich darf man nicht so eine Pflanze total ruinieren, dass sie nicht mehr weiter wachsen kann. Also nicht alles abernten, immer ein Blättchen. Das verkraftet jede Pflanze. Und hier haben sie noch nicht gemäht, den Rasen. Ich finde das toll, dass sie nicht so oft mähen oder die Pflanzen länger stehen lassen, weil jetzt kommen sie halt wirklich schön. Hier haben wir zum Beispiel den Spitzwegerich. Der blüht jetzt fantastisch. Also hat länglich grüne Blütenspitzen. Und daraus kommen so ganz kleine weiße Fusselchen, ganz viele hier in der Sonne zu sehen. Der Spitzwegerich hat einen vierkantigen Stiel, also die Blüte. Und die Blattform von dem Spitzwegerich ist halt hier länglich und hat hinten eine starke Struktur mit den Fasern da hinten drin. Und man erkennt es, wenn man ein Blatt rausreißt, dass hier unten immer noch diese starken Fasern sind. Also wenn man das in seinen Smoothie machen möchte, dann bitte diese Blätter klein schneiden, weil ich habe schon mal ein Mixgerät damit fast kaputt gemacht, weil sich die Fasern um die Schneide gewickelt haben.
Okay, also der ist sehr widerstandsfähig, würde ich mal sagen. Also
ja, genau. Und das ist der Spitzwegerich ist halt auch das natürliche Pflaster. Wenn man jetzt unterwegs ist und eine Blase sich gelaufen hat oder sich geschnitten hat, dann kaut man das Blatt einfach ein bisschen an oder reibt es und dann wickelt man sich, zum Beispiel, wenn man sich geschnitten hat, um den Finger herum. Dann stillt das sofort den Blutfluss und es ist das natürliche Pflaster. Wenn die Blüte von dem Spitzwegerich in Samen geht, dann kann man die auch sammeln, mit für seinen Smoothie benutzen, wie bei dem Vogelfutter sozusagen, die Hülsen ein bisschen rauspusten, dann hat man den Samen. Und das ist der natürliche Flohsamen. Viele Leute kaufen sich den Flohsamen, der wird irgendwo eingeflogen, um die Verdauung zu fördern. Und das ist der natürliche deutsche Flohsamen sozusagen.
Achso, da muss man ja gar nicht jetzt irgendwie das teuer einfliegen lassen. Man kann einfach hier ein paar sammeln und wenn man sich das morgens ins Müsli tut, genau, dann hat man den gleichen Effekt.
Ja, genau, genau. Und hat ja noch Eiweiß, was wir halt auch brauchen, ne? Pflanzliches Eiweiß.
Ich würde sagen, die ZuhörerInnen sollten vielleicht nebenbei ein bisschen Bildersuche anmachen bei Google, weil wir, ja, sie hören uns natürlich nur und erfahren hier super tolle Sachen über Kräuter, sehr informativ alles, aber es ist natürlich sinnvoll, das dann auch zu erkennen. Also sehr schöne Beschreibung auch. Ich stehe neben Anita und sie hatte ein Bündel Kräuter in der Hand und erzählt uns davon. Und das wäre natürlich toll, wenn sie dann nebenher das online nachschauen auch, damit sie dann auch die Kräuter erkennen können.
Genau.
Oder einfach bei Anita eine Tour buchen.
Genau, genau, genau.
Ich muss sagen, das ist hier auch sehr schön. Melanie, vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen. Es ist hier nicht alles weggemäht. Es ist sehr naturbelassen, sage ich mal, diese schöne Oase hier in Farnwald. Ist das gewollt? Weißt du da irgendwas drüber? Sieht das immer so aus?
Also, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich schön. Hier liegen ja auch teilweise Leute irgendwie mit ihrem Handtuch und genießen die Sonne. Also gerade heute ist das ja auch ganz gut. Also ich habe in Hannover schon einige Ecken tatsächlich gesehen, wo das Gras so ein bisschen höher ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das erstmal wachsen lässt. Also Anita, weißt du das zufällig?
Ja, es wurde sonst immer regelmäßig gemäht, also da haben wir nicht diese Fülle hier oben gehabt, sondern ich musste schon immer nach unten schauen und quasi suchen, wo ist denn nun das Kraut, aber jetzt ist es so offensichtlich und so schön. Ist auch für die Bienen sehr schön, weil die Blüten halt auch von den Bienen und Wildbienen und Hummeln bestäubt werden. Wie so Klee und Gänseblümchen sehe ich gerade dann noch oder hier Schafsgarbe. Es ist eine Fülle von Kräutern und Pflanzen da und ich sage ja auch immer, wenn jeder die 10 wichtigsten Kräuter erkennen kann und darüber Bescheid weiß, was sie im Körper halt bewirken, können wir jede Situation gut meistern.
Ich habe selber sehr, sehr wenig Ahnung von Kräutern, deshalb habe ich mich sehr darauf gefreut, heute auch dich zu interviewen und mit dir zu sprechen, weil ich hoffe, dass ich sehr, sehr viel lerne heute. Und bisher habe ich schon ganz viele Sachen gehört, die ich vorher nicht wusste, also es funktioniert.
Also das Gänseblümchen ist ja hier auch vertreten und das Gänseblümchen kennt auch jeder. Das hat halt hier jetzt einen ziemlich langen Stiel, sonst ist es auch immer fast nur am Boden. Hat halt weiße, lanzenförmige Blütchen und in der Mitte einen gelben Punkt. Die Blätter wachsen halt wie in einer Rosette und das Gänseblümchen ist sozusagen ein Hautklärer. Also für alle die so ein bisschen Probleme mit der Haut haben, gerade in der Pubertät vielleicht, wo sich die Hormone umstellen, dann ist dieses Gänseblümchen, als Tee kann man es verwenden, wenn man die Blüten trocknet, oder aber so frisch essen. Das hat halt einen Schleimstoff, das die Leber anregt, wieder 100% zu funktionieren. Also ich empfehle das halt auch immer in meinen Fastenkursen, sich Gänseblümchen zu holen, weil das die Leber halt unterstützt. Auch während der Entgiftung sozusagen oder den ganzen Fastenprozess unterstützt. Also es ist eine wunderbare Pflanze, man kann es wirklich trocknen ganz gut und dann als Tee zubereiten zum Beispiel. Und wer die Möglichkeit hat im Garten, der sollte einfach sich eine Ecke stehen lassen mit Gänseblümchen. Ich habe mir sogar Gänseblümchen auf dem Balkon geholt, sodass ich jeden Morgen ein Gänseblümchen auf meinen Müsli mache.
Sehr schön. Das bringt mich auch mal zu einer Frage und zwar, wir reden jetzt über Wildkräuter.
Ja.
Was ist denn der Unterschied zu normalen Kräutern?
Ja, das sind halt die Küchenkräuter, die wir so kennen. Petersilie, Dill, Basilikum, Kümmel oder so. Das sind die Kräuter, die wir immer in der Küche verwenden. Und die Wildpflanzen, die wachsen ja wild und die Pflanzen kommen halt auch zu uns. Wenn sie einen Garten haben, dann kommen die Pflanzen zu uns, die wir brauchen. Zum Beispiel habe ich hier die Schafgarbe gesehen. Die Schafgarbe ist halt so eine Pflanze für den Unterleib, ne? Also für frauliche Beschwerden unterstützt sie die Schafgarbe. Als ich in meine Wechseljahre kam, war vermehrt Schafgarbe in meinem Garten. Also so das Zeichen, ich will dich unterstützen. Schmeckt ja auch wunderbar, dieses Blättchen halt auf ein Käsebrot. Fantastisch.
Also eigentlich auch ein bisschen das, was sich viele rausreißen aus dem Garten, weil sie denken, das ist Unkraut oder das gehört hier nicht hin, das habe ich hier nicht eingepflanzt.
Ja, genau.
Ist eigentlich eine Hilfe für den Menschen. Und wenn sie wüssten, was das ist und was das kann und wie das ihnen hilft, wäre es eigentlich viel besser.
Ja, das stimmt. Also das ist, und das erzähle ich halt auch immer, so meine persönlichen Erfahrungen in meinen Wildpflanzenführungen, weil das so wichtig ist. Also dieses Kraut war da, als ich halt in den Wechseljahren war. Und es ist da und will einfach genutzt werden, um den ganzen Prozess zu unterstützen.
Sehr schön.
Die Schafgarbe ist ja halt auch, man sagt ja auch, das hat halt so feingliedrige, ziemlich lange, also das ist jetzt ein kleines, ich habe schon wirklich so große Blätter gesehen, so von 30 bis 40 Zentimetern. Und man sagt ja auch, dass dieses feingliedrige, so ganz kleine Blättchen, sehr lang an so einer langen Lanze, sage ich mal, das ist die Augenbraue der Venus. Also hat man das...
Das haben Sie gerade nicht sehen können, aber Anita hat sich das Blatt über die Augenbraue gelegt und es sah wirklich so aus.
Ja, ist auch so. Und es fällt immer in diese Form auch zurück, das Blättchen. Also wie gesagt, und die Blüten kann man jetzt auch pflücken, es blüht ja hier schon, und trocknen und für einen Tee verwenden.
Sehr schön, wollen wir noch ein Stück weitergehen? Vielleicht auch mal irgendwo in Richtung Schatten, vielleicht gibt es ja auch im Schatten Kräuter, die man auch vielleicht mehr im Schatten findet.
Ja.
Aber ich finde das echt schön und es wird ja auch von den Leuten angenommen. Obwohl das hier nicht alles niedergemäht ist, liegen hier trotzdem Leute und sonnen sich. Also es muss ja gar nicht so bieder sein und alles komplett menschengemacht.
Ja, ja, ich finde es auch, weil die Tiere, die Kleintiere, die Insekten, die sind halt sehr wichtig und die brauchen wir halt auch, um zu überleben. Weil ich glaube, 3/4 von so einem Ganzen sind nur Insekten.
Ja klar, ohne die Insekten gibt es keine Bestäubung und dann haben wir gar keine Pflanzen. Das ist ja auch das große Problem mit dem Bienensterben.
Hier haben wir ja noch die Kardinalspflanze. Das ist die Brennnessel.
Ja, die kannte sogar ich, weil ich, wenn jedes Kind, wenn es die erste Begegnung damit macht, weiß, warum die so heißt.
Genau, weil sie brennt. Also früher hatte sie Brennnessel keine Brennhaare, aber die hat sich dann geschützt vor Wildfraß und auch, dass sie nicht ganz ausgerottet wird. Und die Brennnessel kommt auch zu uns und auch die wächst halt da, wo viel Mineralien drin sind. Ist halt eine Stickstoffpflanze und kommt halt auch zu uns. Und die hat nach dem Krieg uns auch genährt, sozusagen. Meine Großmutter hat daraus immer Suppe gekocht, aus den Brennnesseln. Gab es halt Brennnesselsuppe ohne Ende, ja. Und es ist ja auch total lecker, Brennnesselsuppe. Oder auch, ich mache es dann so gerne mit Brennnessel und Girsch, mische ich halt. Mit ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch anbraten, vorher ein bisschen abseihen, also einmal in heiße Wasser aufkochen lassen und wieder rausnehmen, dann klein schneiden und dann mit Zwiebel und Knoblauch und ein bisschen Würze, ein wunderbares Gemüse und dazu eine Kartoffel, bist du optimal versorgt.
Wie ist das denn bei den Brennnesseln? Brennt das nicht, wenn man die isst?
Ja genau, wenn ich die jetzt pflücke, pflücke ich die halt mit Handschuhen und gehe dann zu Hause mit der Kuchenrolle drüber, dann brechen die Brennhaare ab. Oder aber ich nehme ein Blättchen von oben und ziehe es so ab. Die obere Seite hat ja keine Brennhaare, nur die untere Seite. Und wenn ich das Blatt von oben zusammenklappe und wie so ein Sandwich zusammenpacke, so ein kleines Päckchen, dann sind keine Brennhaare mehr zu spüren. Und dann kann ich sie mir auch hier in den Mund nehmen.
Ja.
Und wir fangen ja sofort, wenn wir was in den Mund nehmen, an zu kauen. Aber legt euch doch mal so ein Blättchen, muss ja nicht eine Brennnessel sein, das kann aber auch ein Spitzwegerich sein oder ein Girschblättchen, einfach mal so in die Lefse, dafür haben wir diese, wie so ein Hamster, halt zwischen Zahn und Wange, dann gehen über die Schleimhäute sofort die Mineralien in den Körper. Also nicht über den Verdauungstrakt, das ist ja ein langer Weg, aber so hat man halt eine Zeit lang diese Mineralien.
Das heißt, man kann das auch einfach mal so nebenbei probieren und wenn man das halt quasi einrollt, dass man nur die Außenseite im Mund hat sozusagen, dann brennt es auch nicht.
Genau, genau, sehr gut. Also das ist so die Hauptpflanze, die auch das ganze Jahr über, die wir auch das ganze Jahr über pflücken können, die Brennnessel. Und die Brennnessel hat jetzt hier ihre Blüten. Also die Blüten sind auch sehr lecker. Und nachher hat sie den Samen, den kann man dann auch sammeln. Wenn man Gemüse macht, sich kurz röstet, es ist sehr aromatisch und hat halt hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Und eine wunderbare Eigenschaft hat natürlich die Brennnessel auch. Sie hat ganz viel Eisen. Das brauchen wir Frauen ja auch, ne? Viel Eisen. Viele leiden unter Eisenmangel. Und wenn wir wirklich diese Pflanze zu uns nehmen, dann erhöhen wir auch wieder unser Eisengehalt im Blut.
Was ist hier so dieses Normale, was man ständig überall sieht?
Auch? Das ist so Gerstengras, ja, sozusagen. Ne? Das ist die falsche Gerste sozusagen.
Die falsche Gerste, weil sie nicht so ganz so groß wird und nicht so ergiebig, wie das, was auf dem Feld ist?
Ja, da sind nicht so diese dicken Körner drin. Also hier ist es sehr grün am Wegesrand. Da hinterlassen halt die Hunde immer ihre Marke.
Ja. Das sollte man nicht einfach so essen, das müsste man erst waschen wahrscheinlich.
Ja, müsste man erst waschen oder so. Oder man geht etwas hinten rein in die Wiese und holt sich da was weg, wenn man das möchte. Dann haben wir auch noch so eine kleine nette Pflanze hier, die ist auch wunderbar hoch. Das habe ich hier noch nie erlebt im Park.
Ja, siehst du, die ist jetzt ungefähr hüfthoch. Das ist mit einer der höheren Pflanzen auf jeden Fall. Also genau. Ein bisschen höher als Hüfte.
Genau, das ist der Beifuß. Der Name ist ja immer Gesetz. Beifuß. Die Kinder sagen dann immer... Oh, das sagt man doch zu den Hunden. Also Beifuß hat halt, kennt man vielleicht, wenn man Gänsebraten gemacht hat oder so, dann hat man sich Beifuß mit gefüllt, damit man das Fett gut verdaut. Das Beifuß ist von oben grün und von unten silbrig, hat halt so gefiederte Blätter, blüht auch im Herbst, also August, September blüht er halt auch. Und der Beifuß hat halt eine ganz gute Eigenschaft. Wenn wir jetzt nicht mehr beim Wandern nicht mehr so gut laufen können oder überhaupt Fußprobleme hat, dann legt man sich einfach ein Blättchen in die Schuhe. Und schon laufen wir wieder. Ich habe letztes Jahr eine Kräuterführung mit ganz kleinen 4- bis 6-Jährigen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr nicht mehr laufen könnt, dann binden wir euch das um die Füße. Dann sind wir weitergegangen und nach ein paar Minuten haben wir, oh, wir möchten jetzt Beifuß um die Füße haben. Und dann haben wir allen Kindern den Beifuß um die Füße gewickelt und sie waren happy. Ja, Beifuß ist auch eine wunderbare Pflanze, also alt für die Füße, ganz gut. Und auch für den Darmtrakt, unterstützt halt den ganzen Magen-Darm-Trakt.
Bei manchen ist es dann halt schon im Namen mit drin, ne?
Ja, stimmt.
Er macht das, also warum ist das so gut?
Also alle Wildpflanzen haben ganz viele Bitterstoffe. Und die Bitterstoffe sind so wichtig für unseren Organismus. Aus allen Pflanzen, die wir halt im Supermarkt kaufen können, sind die Bitterstoffe rausgezogen worden. Bitterstoffe sind halt wirklich wichtig für die Verdauung. Wenn wir nicht gewohnt sind, so viele Bitterstoffe zu uns zu nehmen, dann sollte jeder mit einer kleinen Portion anfangen, also eine kleine Handvoll, und sich dann steigern. Mittlerweile ist es so, dass ich halt wirklich zweimal am Tag eine große Portion esse. Aber wenn man morgens schon mal so anfängt mit so einer kleinen Handvoll, dann hat man schon etwas Gutes für sich getan. Weil die Pflanzen haben ganz viele Spurenelemente, Vitamine, B-Vitamine, Mineralien, die wir und für unseren ganzen Organismus halt brauchen. Also ich habe auch einen Garten, wo ich auch eine wilde Ecke habe oder aber auch die Pflanzen da stehen lasse, wo sie sich hinsetzen. Weil dann habe ich einen Vorteil, ich brauche nicht immer gießen. Also spare dadurch auch Wasser, ja. Also die Pflanze, die sich da hinsetzt, wo sie sich wohlfühlt, die braucht man wirklich weniger gießen. Und die hat dann auch die Nährstoffe, die sie braucht und die sie dann an uns auch weitergibt. Im Wald, wenn wir wirklich im tiefen Wald sind, da schmecken die Pflanzen noch mal ganz anders, noch intensiver. Auch wenn jetzt die zum Beispiel hier eine Blattlaus hätte oder so, dann ist meistens ein Stiel befallen mit der Blattlaus oder ein Insekt, was die Pflanze halt schadet. Die Insekten suchen sich ja auch das, was sie brauchen. In dem Moment, wo sie hier dran sitzen, fängt die Pflanze an, hier die Bitterstoffe zu verstärken. Also das hat man auch getestet, dass die Bitterstoffe da, wo die Pflanze befallen ist, weniger Bitterstoffe haben als dann die anderen. Dann gehen die nicht drüber. Also man muss einfach dann auch im Garten einfach mal abwarten, die Pflanzen regenerieren sich halt von alleine oder die helfen sich auch. Und Pflanzen halt, wenn man sie halt so auch mal bestreichelt oder mit denen redet, das mache ich halt auch mit den Pflanzen in meinem Garten, dann wachsen die einfach ganz anders.
Ja, das ist ja auch ein bisschen verrückt, ne? Dann bemühen sich da Leute und haben entweder einen kleinen Balkongarten oder wie auch immer, pflanzen da das ein, was sie denken, was sie brauchen oder was sie schön finden. Und dann geht das immer wieder ein oder sie müssen das unglaublich pflegen und hegen. Und dabei, wenn man im Prinzip einfach nur was anbietet und dann kommt von der Natur aus da was hin, ja, dann hat man eigentlich gar nichts, muss man fast gar nichts machen, wie ja, du sagst. Man muss nicht groß gießen, man muss nicht groß düngen. Ja. Die Pflanze weiß ja, wo sie wachsen will.
Genau. Also im Garten beobachte ich das wunderbar. Also ich habe auch eine Pflanze gehabt, die Nachtkerze letztes Jahr. Das ist halt wirklich eine wunderbare Pflanze. Können Sie wirklich mal nachschlagen. Diese Pflanze blüht von Juli bis September, Oktober hinein. Und die Nachtkerze geht erst eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, fängt sie auf zu drehen sozusagen, wirklich. Und das ist ein Schauspiel. Man kann da wirklich davor sitzen und diese Pflanze bewundern, wie dann auf einmal sozusagen die Nabelschnur reißt um die Blüte herum und dann dreht die sich ganz langsam auf. Das ist so ein tolles Schauspiel. Dann geht es auf einmal dann pling, pling, pling. An jeder Ecke dreht sich dann diese Pflanze auf. Und die hält auch nur eine Nacht. Am nächsten Tag ist sie dann auch wieder weg. Und das ist für die Nachtfalter ganz gut, diese Pflanze. Und ich habe auch mir gedacht, warum, Pflanze, bist du jetzt in meinen Garten gekommen? Dann habe ich mal nachgeschlagen, was sie für eine Wirkung hat. Und sie hat halt ein Hormon, das Lanolin. Ich hoffe, das ist richtig. Mit diesem lateinischen Namen habe ich es nicht so.
Das, also, wenn das nicht 100% korrekt ist, ist nicht schlimm. Wir machen jetzt hier, bereiten uns hier nicht auf eine Medizinprüfung vor. Das ist ja einfach nur eine Anregung und genau. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich auch gerne, können auch gerne selber nachschlagen. Also genau. Wir geben hier nur Tipps und deuten in die richtige Richtung. Und wenn jemand jetzt gerade von der Medizinprüfung ist, dann muss er trotzdem nochmal ins Buch schauen.
Genau. Also hat halt das Hormon, was halt die Haut sozusagen mit Wasser versorgt und festigt. Und ich habe dann immer so 2 Jahre vorher, meine Haut wird jetzt so schlapp. Ne? Im Alter lässt das halt nach. Und diese Nachtkerze ist halt wirklich eine Pflanze, die das wieder aktiviert oder unterstützt. Und dann habe ich halt mir den Samen im Herbst genommen und den ganzen Winter über habe ich es mir morgens übers Müsli mitgegeben. Und auch sehr lecker, also total lecker, ein bisschen angemörsert und dann ins Müsli gegeben, fantastisch.
Das scheint ja wirklich so, als ob die Pflanzen wirklich dich kennen und immer genau die Pflanze erscheint aus dem Nichts, die du gerade brauchst.
Ja, also ja, das beobachte ich wirklich. Das ist ja sehr
schön. Ja, man muss halt aber auch den Blick dafür haben, beziehungsweise die Augen aufmachen, weil sonst denkt man, na, das ist irgendwie Unkraut, ja, und ruft es raus und dann...
Genau, einfach das Bewusstsein halt schärfen und das mache ich auch gerne an meinen Wildpflanzenführungen. Hinterher sagen dann die Kunden, oh Anita, ich fahre jetzt ganz anders mit dem Rad oder ich gehe ganz anders spazieren, weil ich rechts und links gucke, was wächst denn da?
Das heißt ja auch, wenn man jetzt so einen Garten haben möchte, ja, oder vielleicht schon einen hat, vielleicht ist es gar nicht so dumm, mal so ein paar Quadratmeter nicht zu bepflanzen, sondern einfach zu gucken, was passiert denn da?
Ja, genau. Einfach so eine wilde Ecke sich einrichten oder es kommt ja wirklich von alleine. Oder auch auf dem Balkon. Der Samen bleibt bis zu 30 Jahre in der Erde und kommt dann irgendwann wieder hoch.
Also wenn eine Pflanze an einem bestimmten Ort wächst, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass man sie in dem Umkreis
wiederfindet,
das nächste Jahr und die nächsten Jahre.
Ja. Die Nachtkerze zum Beispiel ist halt zweijährig, also eine zweijährige Pflanze.
Okay, das heißt, wenn man sie ein Jahr findet, muss man ein Jahr warten danach und danach findet man sie wieder dort.
Ja, wenn man jetzt so ungewöhnliche Blättchen im Garten hat, die sind auch so lanzenförmig, zartes Grün, sollte man erstmal stehen lassen und dann sehen, was daraus wird. Weil wir sind immer, also die Kleingärtner zum Beispiel sind immer dabei, alles rauszurupfen. Also rechts und links von meinem Garten, die sind alle sehr steril zum Beispiel. Ja. Und meiner ist so ein natürlicher Wildpflanzengarten. Ja? Oder geordneter, ich sage mal geordneter Wildpflanzengarten.
Es ist natürlich auch irgendwie so ein Ding, dass man ganz oft sagt, oh, der Garten ist aber gepflegt, wenn man blanke Erde sieht. Aber blanke Erde ist ja eigentlich nicht natürlich.
Nee, blanke Erde. Also ich habe es im letzten Jahr beobachtet, wenn ich nach einem Regenguss durch die Kolonie gefahren ist und die Gärtner, die wirklich die Wildkräuter immer weggenommen haben oder die Beikräuter, dass die gar keinen Humus mehr hat. Hallo, dass da kein Humus mehr ist, sondern der Sand zum Vorschein kam. Weil der Humus wird dann weggespült. Und Humus ist halt sehr wichtig, um eine Pflanze wieder, dass die Pflanzen gut genährt sind.
Also die übereifrigen Gärtner wollen eigentlich ja auch im Endeffekt einen schönen Garten haben, ja, aber machen sich dadurch auch eigentlich viel kaputt, indem sie die ganzen Wildkräuter wegreißen.
Und viel Arbeit haben sie dadurch. Also ich liege dann schon mal auf dem Liegestuhl und die anderen kratzen halt in der Erde alles weg. Oh, oh.
Gerade ein kleiner Hund angekommen.
Also hier auf der Seite, da ist dieser Park hier angelegt vom Grünflächenamt oder Amt für Umwelt ist es ja jetzt. Der blüht jetzt auch sehr schön. So Katzenminze jetzt lila, die Rosen blühen und warte mal, die Nachtkerze. Ja, hier wunderbar die Rosen. Also wer nichts von der Erde entnehmen möchte, der kann ja sich auch an den Bäumen bedienen. Ne? Zum Beispiel, wer einen Obstbaum hat, kann auch die Blätter vom Obstbaum essen.
Ja, das macht man in der Regel ja nicht. Man nimmt ja immer nur das Obst.
Ja, genau. Und Obst mit den Blättern ist viel bekömmlicher.
Weil da wieder die Bitterstoffe drin sind?
Ja, genau. Also ein Erdbeerkuchen auf dem Biskuitboden ist halt nicht so vorteilhaft wie mit ein paar Erdbeeren mit Blättern.
Aber hier sieht man jetzt ja zum Beispiel auch, dass viel rausgerissen wurde.
Genau. Das wächst aber zu. Das ist jetzt der gezogene Storchenschnabel. Und da hinten sind noch Funkien. Das wird wieder eine Fläche. Das war hier auch alles zugewachsen. Das haben sie jetzt wieder neu gestaltet. Hier vorne haben wir Oregano, Katzenminze, einen Sonnenhut halt für die Bienen. Und da ist vielleicht Kamille ähnliche oder Hundskamille. Das wird die Nachtkerze. Das müssen wir mal beobachten. Also,
wir haben sie gefunden.
Ja, die Nachtkerze. Genau. Sie steht hier mittendrin, aber...
Und da muss man dann nachts irgendwie hier im Park sein, um das Spektakel...
Eine halbe Stunde, bevor die Sonne untergeht, ehrlich. Das ist total toll.
Blüht sie nur einmal oder blüht sie über mehrere Nächte?
Also die Blüte nur ein Tag, und aber die blüht halt von Juli bis Oktober rein, bis der Frost kommt.
Also man hat mehrere Nächte, um das Schauspiel zu sehen, dann mit unterschiedlichen Blüten.
Genau.
Aber
und es ist eine gelbe Blüte dann. Die blüht gelb. Ja.
Wenn ihr ZuhörerInnen die gerne sehen wollen würden, wie beschreiben wir denn jetzt hier die Position in dieser wunderschönen Parkoase?
Wo der Bachlauf ist und die Balustrade hier, wo die Bänke sind, wo man im Schatten sitzen kann, genau dann Richtung Park auf der linken Seite.
Eine abschließende Frage an dich, und zwar, wenn jetzt Leute, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich weiterbilden möchten, natürlich können die bei dir den Kurs buchen und mit dir hier einmal rumgehen. Das würde ich sowieso empfehlen, weil dann ist man wirklich hautnah dabei und kriegt das alles super schön erklärt und sieht es. Gibt es denn aber auch irgendwelche Bücher oder andere Sachen, die du empfehlen könntest?
Also ich empfehle immer, das ist so mein Favorit, Dr. Markus Strauß. Der hat auch wirklich gute Bücher geschrieben, kurz, knackig. Zum Beispiel die 12 wichtigsten Wildpflanzen, die über das ganze Jahr wachsen. So, und er hat das alles selber ausprobiert. Und das ist auch so ein toller Visionär. Er hat geplant, 4000 Parks zu schaffen, Wildpflanzenparks, wo halt die Menschen dann auch pflücken dürfen, sozusagen den Park dann natürlich auch reinigen. Ja, und das ist halt so mein großes Vorbild.
Ich bin auf jeden Fall jetzt total voller Eindrücke und werde jetzt auf jeden Fall bewusster mal durch die Gegend gehen, also auch durch den Park.
Ja. Vielen, vielen Dank, Anita. Es war ein super Tag, super Event. Ich werde auf jeden Fall auch all meinen Freunden das sehr nahelegen, dass sie mal mit dir hier eine Runde machen.
Genau.
Und dann einfach ihren Garten auch mal in Ruhe lassen.
Oder einfach sagen, ey, kannst du mal in meinen Garten kommen, was wächst denn hier?
Ach so, das machst du auch. Du machst doch Gartenbegehung.
Ja, klar. Ich habe mehrere Gärten, die ich gerade bestücke und halt mit den Gärtnern halt darüber rede, weil ich möchte gern, dass die Wildpflanzen auch in den Gärten sich verbreiten, weil das dann auch das natürliche Bienenfutter ist.
Also dein Auftrag ist auch ein bisschen die Lehre und das Wissen weitergeben, damit mehr Leute auch wissen, was sie vielleicht da anrichten, wenn sie zu gründlich raushupfen.
Ja, und auch, dass es halt für ihre Gesundheit förderlich ist. Also das Immunsystem stärken mit Wildpflanzen.
Es ist eine Win-Win eigentlich. Man hat mehr Zeit, in der Sonne zu liegen.
Ja, genau.
Man kriegt die Pflanzen geschenkt, die man braucht für seinen Körper.
Ja.
Und die Pflanzen helfen teilweise noch den Pflanzen, die man selber eingepflanzt hat.
Genau. Und ich gebe halt auch Workshops, wo ich mit den Kunden oder mit den Interessenten zum Beispiel ein Pesto herstelle, Kräutersalz herstelle.
Anita, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und werde jetzt auch mit offeneren, bewussteren Augen durch die Gärten dieser Welt gehen.
Gut,
danke.
Danke auch.